Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Happy Birthday aus dem FF Podcast. Ja, wir nehmen heute zwar die 108. aus dem FF Podcast Folge auf, eigentlich kein Jubiläum, aber rein zeitlich gesehen werden wir heute 3 Jahre alt. 3 Jahre aus dem FF-Podcast. Darauf wurde ich heute von unserem Podcast-Host aufmerksam gemacht, die uns eine ganz nette Gratulation zum 3-Jährigen geschickt haben. Vor 3 Jahren habe ich gemeinsam mit Jan angefangen, den aus dem FF-Podcast aufzunehmen. Ja, und jetzt sitze ich hier alleine, aber nicht minder motiviert, euch heute zum Jahresabschluss 2024 nochmal eine richtig schöne Podcast-Folge aufs Ohr zu legen. Falls du wieder erwarten, das allererste Mal diese Podcast-Folge des Aus dem FF hörst, beziehungsweise den Aus dem FF-Podcast das erste Mal hörst und erst jüngst auf uns gestoßen bist, mein Name ist Tim, ich bin Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich, eines Food-Startups, das ich in Theorie und Praxis mit Ernährung beschäftigt. Wir sind in erster Linie Caterer, Ernährungsberatung machen, Ernährungsvorträge und dürfen seit einigen Monaten das Store-Management im New Food Store in Stuttgart machen. Deshalb lautet unser Dreiklang: bekochen, beraten, beglücken, und jeder dieser einzelnen Worte steht für eines der Dinge, die wir im Alltag auch in 2024 immer wieder getan haben. Nämlich bekochen, beraten und beglücken. In den letzten beiden Jahren habe ich immer mal wieder im Januar, im sogenannten Veganuary, eine kleine Gruppe an Menschen zusammengetrommelt, würde ich sagen, die unter Anleitung des Fit und Fröhlich, also ich war da vor allem im Lead, die unter Anleitung des Fit und Fröhlich einen Monat lang die vegane Ernährungsweise versucht haben. Die haben sich fürs Jahr was vorgenommen, vielleicht gesünder zu werden, vielleicht sportlicher zu werden, wieder sportlicher zu werden, einen Wiedereinstieg in den Sport zu finden. Aber vor allem haben sie sich vorgenommen, sich gesund, ausgewogen, pflanzlich zu ernähren. Veganuary 2025 steht vor der Türe und das soll heute unser Thema sein in dieser Folge, in der 108. Folge des Aus dem FF Podcast. Herzlich willkommen und los geht's! Und um dich heute nicht zu überfordern und direkt mit dem großen Lexikon des Veganismus anzufangen, habe ich mir im Vorfeld Gedanken dazu gemacht, wie könnte man sowas cool aufsetzen, und ich bin auf 5 Punkte gekommen, wie ich dir raten würde, dich ab sofort veganer zu ernähren oder den Veganuary anzufangen. Es kann ja nur mal einen Monat sein, in dem du das austestest. Und in den kommenden Minuten versuche ich dir diese 5 Tipps, Hacks an die Hand zu geben und dir ein paar Stichworte dazu zu nennen, sodass du, wenn du da Bock drauf hast, aus vielen guten Gründen, die ich dir ganz am Schluss noch näher bringen möchte, die vegane Ernährungsweise im Januar oder darüber hinaus mal testen könntest. Die wichtigste Frage oder eine wichtige Frage und der Elefant, der da immer im Raum steht, ist die Frage: Ernährst du dich selber eigentlich vegan, wenn du ein vegan-vegetarisches Catering-Unternehmen gegründet hast? Und ich kann dir sagen, nein, tue ich nicht. Ich gehe jetzt an Silvester, also bei mir hat es auch mit so einem klassischen Neujahresvorsatz angefangen. Ich gehe an Silvester in mein 8. vegetarisches Jahr. Das heißt, ich bin 7 Jahre lang Vegetarier, kein Fisch und kein Fleisch seit 7 Jahren. Das hat, wie gesagt, damals bei mir angefangen mit einem einfachen und sehr von Neugier getriebenen Versuch. Ich war schon immer mit meinen Ernährungsweisen sehr wissbegierig und neugierig und habe immer versucht, die verschiedensten Ernährungsgewohnheiten und Ernährungsrichtungen mal auszutesten. Das Einzige, was ich überhaupt noch nie gemacht habe, ist so dieses Thema Paleo. Also wirklich nur noch Fleisch und Beeren zu essen. Wobei ich das auch dazu sagen muss, auch aus ganz vielen Gesichtspunkten sehr kritisch sehe. Habe aber Low Carb schon gemacht, habe High Carb schon gemacht, habe vegan auch probiert und meine Erfahrungswerte aus fast einem ganzen Jahr Veganismus, die sind in die 5 Tipps, die ich dir gleich mit auf den Weg geben möchte, eingeflossen. Ja, und im Grunde ist es so, dass ich jetzt seit 7 Jahren mit sehr vielen veganen Perioden Vegetarier bin, aus voller Überzeugung, und damals angefangen hatte als Fleischesser, weil ich einfach mal einen Monat lang testen wollte, was mit mir passiert, körperlich und auch mental, wenn ich auf Fleisch und auf Fisch verzichte. Weil ich muss sagen, geschmacklich hat es mir immer richtig gut geschmeckt. Also es war nie so, dass ich Fleisch oder Fisch nicht wirklich mochte. Ich mochte es sehr. Mein Beweggrund, vielleicht kann ich dir das, bevor wir ins Thema dann einsteigen, auch noch mit auf den Weg geben und vielleicht auch einen Anstoß geben, hin zu, du isst vielleicht etwas weniger Fleisch oder Fisch. Mein Anstoß damals war der Punkt, dass ich gerade als, ja, ich sag mal, jemand, der noch gar keinen richtigen Job hatte, also ich war damals, passt jetzt gut zur vorangegangenen Folge, ich war damals vor 7 Jahren Flugbegleiter, habe in einer WG gewohnt. Da war mit einem großen Gehaltscheck noch nicht so viel. Kleiner Spoiler, ist auch heute noch nicht so viel, aber es ist ein bisschen mehr als damals. Und ich habe mich dabei erwischt und habe mir das dann auch immer wieder selber vorgeworfen, wie ich in Discounter billiges, abgepacktes Fleisch gekauft habe. Und mir war damals schon klar, dass dieses Fleisch zum einen von der Qualität her nicht hochwertig sein kann, zum anderen aber auch zu Lasten der Tiere geht, die ich da auf dem Teller habe. Und im Zweifel sogar noch zu Lasten der Menschen, die dieses Tier geschlachtet haben und in dieser ganzen Wertschöpfungskette einfach auch noch ausgebeutet werden. Also neben Tier und dem Ganzen, was damit zusammenhängt, Umweltaspekte selbstverständlich, dass auch der Mensch drunter leidet. Und ich war jedenfalls so neugierig zu testen, ob es auch ohne Fleisch funktioniert. War damals auch im Hinblick auf die Themen der Ernährung und der Ernährungswissenschaften noch nicht so weit sicher sagen zu können, dass ich das gut hinbekomme, oder bin auch damals noch Verfechter der These gewesen, dass Fleisch zu einer ausgewogenen Ernährung schon auch mit dazugehört und auch Fisch zu einer ausgewogenen Ernährung mit dazugehört. Für Fisch kann man das ja heute mit Abstrichen schon auch noch so sagen, wobei wir auch feststellen müssen, der Fisch erhält im Grunde seine so wertvollen Omega-3-Fette und Fettsäuren eigentlich aus dem Konsum der Alge. Und über den Umweg des Fisches konsumieren wir Menschen wiederum den gesundheitsförderlichen Fisch mit den gesundheitsförderlichen Omega-3-Fettsäuren. Also im Grunde kann man das auch umgehen, entweder indem man die Algen oder das Meeresgras direkt isst, Punkt Nummer 1, oder indem wir halt einfach veganes Omega-3 supplementieren. Ja, so kam das bei mir damals vor 7 Jahren Vegetarier geworden mit letztendlich dem Veganuary, der noch gar nicht so groß war damals als ja, vegetarische Variante des Veganuary. Also einfach aufgehört, Fleisch und Fisch zu essen. Und ich würde sagen, der Umstieg von einer omnivoren Ernährungsweise, sprich dem Allesesser, hin zu einem Vegetarier, ist nicht so groß wie von Vegetarismus zu Veganismus. Würde ich tatsächlich behaupten, also mir fiel es sehr viel leichter, mich umzustellen auf kein Fleisch und kein Fisch mehr, als die Umstellung von Vegetarismus zu Veganismus, also keine tierischen Produkte mehr. Das fiel mir tatsächlich schwerer. Und ja, so war mein Weg zum Vegetarismus. Und wenn du motiviert sein solltest, jetzt in den Veganuary einzusteigen und zu sagen, ja, ich lasse mich das doch mal probieren mit der veganen Ernährungsweise, dann kommen finally jetzt meine 5 Tipps zum Veganuary und zu deinem Veganerin, Veganerin, so Veganerin 2025. Tipp Nummer 1, und der ist vielleicht gleich etwas umfassender, denn er umfasst mehrere kleine Unterpunkte. Und zwar bitte ich dich oder empfehle ich dir, wenn du sagst, okay, ich verfolge wirklich einen langfristigen Ansatz und ich möchte jetzt nicht nur einmal im Januar das Ganze ausprobieren, weil ich dann sagen kann, ich habe es mal gemacht oder weil ich irgendwem was beweisen möchte, sondern wenn du es wirklich ernst meinst und wenn du wirklich sagst, okay, langfristig möchte ich weniger tierische Produkte essen, langfristig möchte ich mich vielleicht sogar auf vegetarisch umstellen, langfristig möchte ich mich nachhaltiger ernähren, dann würde ich dir dazu raten, nicht alles von Knall auf Fall umzustellen, also Step by Step das Ganze zu machen und nicht jetzt den Hardcore-Veganer oder die Hardcore-Veganerin von 0 auf 100 zu werden, denn es ist eigentlich wie mit der Ernährungsumstellung auch. Es ist ja letztendlich nichts anderes als eine Ernährungsumstellung. Alles, was sehr radikal ist und alles, was das Pendel in die andere Richtung zu extrem ausschwingen lässt, sorgt normalerweise für eine Gegenreaktion. Das heißt, wenn wir mit unseren Kunden in der Ernährungsberatung arbeiten, dann raten wir ihnen auch nicht, von heute auf morgen richtig sportlich zu werden und sich wirklich 100% straight und clean zu ernähren, sondern wir schauen zum einen, wo stehen die Kundinnen und Kunden und welche kleinen Schritte und welche sind die vielen kleinen Schritte, die wir nehmen können hin zu einem langfristig angelegten Ziel und wie können wir da begleiten. Und wenn ich dich jetzt begleiten darf mit dem ersten Punkt des ersten Oberbegriffs, also Punkt 1-1, dann würde ich sagen, mach das Ganze Step by Step und übertreib's nicht. Also fang beispielsweise mal an, und das wäre so der nächste kleine Unterpunkt des großen, ja, der großen Nummer 1. Fang doch mal an, Zutatenlisten zu checken. Also das ist nicht nur, wenn du auf vegan umstellen möchtest, super, super sinnvoll, sondern natürlich immer, wenn du was isst. Also bei jeder Mahlzeit, bei jedem Produkt, das du im Supermarkt kaufst, schau doch zumindest mal, wenn du es das erste Mal kaufst, auf die Zutatenliste. Denn da erfährst du super viel über Lebensmittel. Es sind einfach alle Zutaten, die in diesem Produkt sind, Pflichtangaben. Also man muss alles angeben. Es gibt dann so Sachen wie Aromen oder Konservierungsstoff und manchmal sind die sogar noch einzeln aufgedröselt mit sogenannten E-Nummern oder beispielsweise auch die Hilfsstoffe, also sowas wie Emulgatoren beispielsweise, Verdickungsmittel. All das ist oftmals sehr detailliert aufgeführt oder beziehungsweise muss detailliert aufgeführt sein. Da ist das deutsche Lebensmittelrecht sehr streng und du hast die Chance, daraus sehr, sehr viel zu lesen. Auf einer Zutatenliste beispielsweise müssen die Zutaten angegeben sein in der Reihenfolge der Menge, in der sie enthalten sind. Das bedeutet für dich, wenn Zucker beispielsweise an allererster Stelle steht, dann kannst du dir schon mal darüber im Klaren sein, dass dieses Produkt nicht niedrigkalorisch sein kann, denn es enthält sehr, sehr viel Zucker. Vergleichsweise sehr, sehr viel Zucker. Und so sind die Zutatenlisten dann quasi aufgebaut. Und wenn du jetzt sagst, okay, lass doch mal irgendwie ein bisschen weniger tierische Produkte konsumieren, dann checkst du natürlich die Zutatenliste erstmal und informierst dich, was steckt eigentlich in meinen Lebensmitteln drin und welche Zutaten sind denn tierischen Ursprungs, beziehungsweise welche Produkte sind enthalten Zutaten tierischen Ursprungs, von denen ich es vielleicht gar nicht gedacht hätte. Ei ist zum Beispiel eine gern genommene Zutat, die in vielen Produkten steckt, von denen man es vielleicht gar nicht erwarten würde. Oder solche Sachen wie Milchpulver oder auch Ei gibt es im Übrigen auch als Pulver, ne? In Pulverform getrocknet. Also die Lebensmitteltechnologie ist super weit, ist super fortschrittlich und um Geschmack und Konsistenz on point zu bringen, ist sich die Lebensmittelindustrie auch in vielen Fällen gar nicht zu schade, sich Hilfsmittel und Tricks zu bedienen, die ein vielleicht vegetarisches Produkt, ein vielleicht veganes Produkt vegetarisieren in Form von Milchpulver beispielsweise oder Eipulver. Sowas passiert. Es gibt der Klassiker im Getränkebereich wäre zum Beispiel der Wein, der manchmal noch mit Gelatine geklärt wird. Also auch dann wäre er per Definition nicht vegan. Was denn noch so Klassiker? Gummibärchen natürlich enthalten Gelatine. Gelatine tierischen Ursprungs, beziehungsweise aus Schweinehaut und Schweineknochen ausgekocht. Das sind so die Klassiker, bei denen man wahrscheinlich nicht vermuten würde, dass sie ja nicht, streng genommen, nicht mal vegetarisch sind. Parmesan ist sowas oder auch körniger Frischkäse. Das kann unter Umständen unter Einfluss von Lab gewonnen werden. Also es gibt mikrobielles Lab und natürliches Lab. Natürliches Lab wird gewonnen aus den Mägen von Kälbern als Gerinnungsmittel. Und so wird beispielsweise rein streng genommen der Parmesan mit natürlichem Lab zu einem nicht vegetarischen Produkt oder auch der körnige Frischkäse hergestellt mit natürlichem Lab zu einem nicht vegetarischen Molkeerzeugnis. Tada, Punkt Nummer 2. Leute, tut mir einen Gefallen, wenn ihr umsteigt bzw. euch reinfuchst in eine vegane Ernährung, eine vegane Ernährungsweise, bitte, 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 bitte ersetzt Wurst, Fleisch und Käse nicht eins zu eins mit dem Konsum von Fleisch, Wurst und Käse tierischen Ursprungs. Es sind zwei verschiedene Welten. Es sind zwei verschiedene Welten, weil zwar die Optik und der Geruch und der Geschmack und meinetwegen auch die Konsistenz relativ ähnlich sind, aber wir sind wieder beim Punkt Zutatenliste und Nährwerte, beziehungsweise im überwiegenden Punkt Zutatenliste. Wir sind im Bereich Zutatenliste und da, und das muss man sagen, leider, ich denke, das wird auch immer besser und in den nächsten Jahren werden wir da auch da Fortschritte sehen, aber aktuell können vegane Ersatzprodukte im Bereich Käse und Wurst noch nicht mit den Nährwerten und mit dem gesundheitlichen Nutzen tierischer Vergleichsprodukte standhalten. Das sieht natürlich ganz anders aus, wenn man auf den Umwelt- und den ethischen Aspekt schaut, aber wir haben ja in erster Linie das Thema Gesundheit im Fokus und im gesundheitlichen Hinblick sind vegane Ersatzprodukte nicht besser als tierische Produkte. Punkt. Ich denke, das kann man so pauschal sagen, wenn man auf veganen Käse beispielsweise blickt, der ist relativ schlimm. Also ganz oft besteht veganer Käse entweder zu nahe 100% aus Kokosöl, oder Kokosfett. Plus oftmals noch irgendwie ein bisschen Kurkuma oder Karotin zum Färben. Ja, und dann kommen noch ein paar Gewürze und Aromen mit rein und das war's. Vegane Wurstwaren bestehen ganz oft aus nahezu 100% Gluten. Also ihr habt ganz oft, das Label enthält Weizenprotein oder aus Weizenprotein als Zusatz. Salami beispielsweise. Salami aus Weizenprotein, das ist im Grunde nichts anderes als Gluten. Weizenprotein ist Gluten und Gluten ist ein Allergen. Ganz viele Menschen reagieren mittlerweile sensibel auf Gluten oder selbst diagnostizieren sich eine Glutenunverträglichkeit, eine Glutensensibilität. Und ja, gleichzeitig werden vegane Ersatzprodukte aus Weizenprotein konsumiert. Das geht nicht mit einher. Wie gesagt, Gluten an sich ist ein Allergen. Allergene in Reinform oder im Übermaß zu konsumieren, immer irgendwo ein kritischer Punkt. Und im Sinne einer Ausgewogenheit in der Ernährung ist ein Produkt aus 100% Gluten, beispielsweise auch Seitan als veganes Ersatzprodukt, nicht empfehlenswert. Also auch ich, wo ich eigentlich sage, ich vertrage ordentlich gemachte Backwaren und Brot und ja, Brötchen und so weiter, super gut. Also ich habe da gar keine Probleme, aber wenn ich Seitan esse, also Gluten in Reinform, krummelt auch mir der Magen. Und daher eine dringende Bitte und mein Tipp Nummer 2, geht nicht her und ersetzt Fleisch oder Käse 1 zu 1 mit veganen Fleisch- oder Käsealternativen, sondern sucht euch beispielsweise coole Hülsenfrüchte. Also ich zum Beispiel würde die Kidneybohne mal als Beispiel nehmen. Nehmt die Kidneybohne, macht ein bisschen Zwiebel rein, macht ein bisschen frische Petersilie mit rein, macht ein bisschen logischerweise frischen Salz und Pfeffer mit rein, macht ein bisschen Paprikapulver mit rein, vielleicht ein bisschen Sojasauce, püriert es einmal durch, schmeckt es mit Tomatenmark ab und schon habt ihr einen proteinreichen, ballaststoffreichen Clean Label Aufstrich für euer Brot. Da braucht ihr jetzt keine Salami oder keinen veganen Frischkäse oder sonst was. Mein, wie gesagt, dringender Appell: ersetzt Fleisch und Wurstwaren und auch Käse nicht 1:1 durch die vegane Alternative. Beispielsweise auch die Butter ist auch so ein Beispiel. Bitte nicht mit irgendwelcher Margarine hergehen, weil auch da ist es ganz oft so, dass einfach nur gehärtete Pflanzenfette als vegane Butter verkauft werden. Und die sind zum einen viel günstiger als jetzt die Butter, die ihr so findet, werden aber oftmals zum gleichen Preis verkauft oder sogar noch teurer, wenn ihr auf die 100 Gramm Preise geht. Also da könnte man natürlich schon auch hinterfragen, warum werden Produkte mit einem veganen Label zum teilweise höheren Preis verkauft als der tierische Pendant. Da sind wir sicher auch im Thema Preispolitik und Subventionspolitik. Ein ganz anderes Thema, aber kann man sich auch mal reinfuchsen, wenn man sich mit der veganen Ernährungsweise auseinandersetzt. All in all, und um den Punkt nicht unnötig auszuschlachten, witziges Wort in dem Kontext. Also ja, Punkt Nummer 2, Leute, wenn vegan und wenn es ums Thema Brotaufstrich oder Aufstrich oder wie nennt man es, Aufschnitt geht, dann bitte nicht 1:1 Wurst oder Käse mit dem Tier, mit dem pflanzlichen Pendant ersetzen. Punkt Nummer 3, ich denke, da muss man auch sehr offen und ehrlich kommunizieren. Wenn du sagst, okay, ich gehe im Bereich vegane Ernährung all in, dann wäre es schon auch wichtig, dass du zeitgleich deine Blutwerte und vor allem da die kritischen Nährstoffe der Ernährung im Blick behältst. Also das eine geht ja mit dem anderen einher. Nährstoffe werden vom Körper aufgenommen im Bestfall oder im Falle einer veganen Ernährungsweise halt nicht in dem Maße, in dem du sie aufnehmen solltest. zeigt sich über kurz oder lang in deinem Blutbild. Deshalb achte auf folgende Nährstoffe. Zum einen, und ich denke, das kann man ganz allgemein sagen, sollte man, und wenn ich jetzt von kritischen Nährstoffen spreche, dann gilt es selbstverständlich auch für alle Menschen, die sich omnivore ernähren, das heißt Fleisch, Fisch und alle tierischen Produkte, Milchprodukte essen. Das gilt für die genauso. Also Leute, achtet auf eure Nährstoffzufuhr und optimiert und supplementiert, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kriegt es nicht richtig gut und ausgewogen hin. Im veganen Bereich sind die folgenden Nährstoffe dann halt nochmal etwas kritischer zu begutachten, beziehungsweise man sollte einen noch schärferen Blick auf diese Nährstoffe haben. Das sind zum einen Proteine. Natürlich haben wir mit Fleisch, Käse, Eiern und Fisch sehr gut bioverfügbare Proteinquellen zum einen und sehr einfach verfügbare Proteinquellen. Das Ganze sieht im Veganismus ein bisschen anders aus. Wir haben eine eingeschränkte Auswahl an veganen, wirklich High-Protein-Quellen. Wir haben gleichzeitig mit Hülsenfrüchten eine Mischung aus Kohlenhydrat- und Proteinquellen, die zudem sehr ballaststoffreich ist. Das ist natürlich auf der einen Seite cool, weil Ballaststoffe sind zum einen präbiotisch, zum anderen haben wir sie sowieso in gewisser Weise zu wenig in unserer Ernährung vorliegen, als dass wir an den Ballaststoffen sparen müssten. Aber sie können auf der anderen Seite, wenn wir natürlich ein Übermaß an Ballaststoffen zu uns nehmen, auch gleichzeitig gerade in der Phase der Umstellung zu Problemen bzw. zu Gasbildung im Magen- und Darmtrakt führen. Also man kennt ja den Spruch, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Und wenn du natürlich dann Hülsenfrüchte als Proteinquelle erhöhst, dann kann das zum einen schon auch dafür sorgen, dass du im Magen-Darm-Trakt zunächst unter Umstellungsproblemen leidest, bis dein System sich an die hohe Menge der Ballaststoffe gewöhnt hat. Zum anderen, dass die Proteine aus Hülsenfrüchten auch anteilsmäßig einfach etwas weniger sind und nicht ganz so gut bioverfügbar sind wie die aus Fleisch, Fisch, Eiern und so weiter, sodass du am Ende des Tages auch darüber nachdenken kannst, ob du vielleicht mit einem veganen Multiproteinpulver arbeitest, um ja einfach die Bioverfügbarkeit deiner Proteine und deine Gesamtproteinmenge über den Tag gesehen etwas nach oben zu schrauben. Dann haben wir den kritischen Nährstoff Zink, der vor allem in Fleisch- und Wurstwaren vorhanden ist. Und alle Spurenelemente eigentlich an ganz vielen, also multifaktoriell wirksam ist im Bereich des Körpers, aber natürlich auch im Bereich der Hormonsynthese beispielsweise. Zink jetzt in dem Fall zum Beispiel auch fürs Immunsystem sehr relevant. Wir haben Jod als kritischen Nährstoff, wobei man auch sagen muss, ähnlich wie Omega-3, das später auch noch folgt, durch tatsächlich Meeresgras oder Algen sehr gut aufzunehmen oder eben in dem Fall auch durch veganes Omega-3, also als vegane Kapseln. Oder wenn du Sushi-Liebhaber bist, dann wirst du auch wissen, Nori-Alge, also du hast ja Seefrüchte schon in deinem Speiseplan, wenn du regelmäßiger Sushi-Esser bist, reicht aber natürlich nicht aus, um deine dauerhafte Basisversorgung sicherzustellen. Deshalb jodiertes Speisesalz, du kannst Jod dann als Veganer beispielsweise auch in Tablettenform zu dir nehmen, das geht schon auch. Früher hat man beispielsweise das Trinkwasser sogar noch jodiert, hat aber viel mehr mit den Konflikten in der Welt zu tun gehabt, sage ich jetzt mal, als mit der Sorge um Veganerinnen und Veganer. Naja, whatever. Jod elementar für die Funktionsweise deiner Schilddrüse, also an ganz, ganz vielen Stoffwechselfunktionen beteiligt. Deshalb auch da Jod im Auge behalten, Jodaufnahme über mindestens jodiertes Speisesalz, über so Geschichten wie Algen oder eben in Tablettenform. Dann haben wir Selen, ja, wichtig für auch für die Schilddrüse, Immunsystem und Fortpflanzung tatsächlich. Haben wir in der omnivoren Ernährung vorwiegend in Fisch, Eier und Leber. Also Leber ist ein ganz, ganz krasses Superfood, würde man heute sagen. Auch wenn Innereien heute natürlich ganz krass aus der Mode gekommen sind, wenn ich noch Fleisch essen würde, und wir kommen später noch auf den Punkt, warum ich es nicht mehr tue, oder beziehungsweise die vielen guten Gründe, die für eine veganere Ernährungsweise sprechen. Wenn ich es heute noch tun würde, dann wäre sicher Leber ein Lebensmittel, das ich regelmäßig konsumieren würde, auch weil Leber eine richtig gute Eisenquelle ist. Das ist der nächste kritische Nährstoff. Und ich sowieso als Ausdauersportler immer so ein bisschen Probleme hatte und habe mit meiner Eisenversorgung. Und Eisen ist, ja, ich hatte schon gesagt, Energiestoffwechsel, Sauerstoffversorgung, gerade als Ausdauersportler, Blutbildung, aber auch für kognitive Funktionen super wichtig. Und haben wir einfach vorwiegend in rotem Fleisch und sehr gut bioverfügbar, auch als Hemmeisen in rotem Fleisch eben vorliegen. Was man noch nennen könnte als kritischen Nährstoff, natürlich definitiv alle B-Vitamine, da vorwiegend Vitamin B12. Ich denke, das ist an die meisten schon ja, so weit vorgedrungen, dass die Veganer alle Vitamin B12 schlucken. Ja, das ist auf jeden Fall so. Nur der Vorteil an B-Vitaminen ist eigentlich, man kann sie nicht überdosieren. Sie werden einfach bei Überdosierung durch den Urin ausgeschieden. Empfehlung wäre tatsächlich, das über Supplemente zu sich zu nehmen, wenn man sich dazu entschließt, tatsächlich komplett vegan zu werden, dann wäre das schon was ich in der Basis-Supplementierung empfehlen würde. Und was ich auch im Auge behalten würde, wäre Vitamin D als letzten kritischen Nährstoff. Aber kann man ja auch so offen und ehrlich sagen, nicht nur Veganerinnen leiden unter einem mangelhaften Vitamin D-Status, sondern das sind eigentlich über alle Bevölkerungsschichten die meisten Menschen, die unter einem nicht optimalen Vitamin D-Status leiden. Darüber, über Vitamin D, gibt es auch eine ganz eigene aus dem FF-Podcast-Folge gar nicht so lange her. Wenn dich das interessiert, dann schau da nochmal rein oder hör da nochmal rein und vor allem teste und supplementiere im Anschluss. Das ist eigentlich die Key Message des Ganzen. Wir kommen von Punkt Nummer 3 zu Punkt Nummer 4. Und Leute, das ist eigentlich auch eine Empfehlung, die an alle Ernährungsformen rausgehen kann, wobei ich sie fast in einer pflanzenbasierten Ernährung noch viel wichtiger finde, nämlich legt euch doch mal einen Saisonkalender zu. Warum? Ich finde, wenn man sich pflanzlich ernährt, dann muss die Varianz an Pflanzen auf deinem Teller noch mal größer sein als in einer omnivoren Ernährung sowieso. Warum? Weil natürlich Komponenten wie Fleisch und Fisch einer Hauptmahlzeit wegfallen. Das heißt, ich muss zum einen ein Mehr an Nährstoffen über Pflanzen aufnehmen und ich muss einzelne Komponenten meines Tellers einfach ersetzen. Und ein Mehr an Pflanzen zu essen bedeutet dann eben, eine Varianz reinzubringen, und im besten Fall bringst du diese Varianz saisonal und regional auf deinen Teller oder in deine Bowl. Und da schadet oftmals ein Blick auf den Saisonkalender nicht, denn ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass du diesen Saisonkalender nicht gänzlich ausnutzt. Jetzt zum Beispiel habe ich erst gestern in einer meiner Mahlzeiten gehabt, hat Grünkohlsaison. Grünkohl ist ein unfassbares regionales Superfood, findest du vor allem in Norddeutschland, aber mehr und mehr auch in Süddeutschland angebaut. Und ich finde super cool, es ist super cool, Grünkohl super cool, ich finde Grünkohl super cool, ich finde Grünkohl super abwechslungsreich, super schmackhaft, extrem nährstoffreich. Also es gibt da eine Skala, mir fällt gerade der Name dieser Skala nicht ein, benannt nach dem Wissenschaftler. Aber man kategorisiert den Nährstoffreichtum von Lebensmitteln nach dieser Skala. Und gemäß dieser Skala ist Grünkohl einer der nährstoffreichsten Lebensmittel, die wir kennen. Also im Vergleich zu Kalorien und seinen enthaltenen Nährstoffen. Und Grünkohl hat jetzt Saison nach dem ersten Frost und schmeckt so unfassbar gut. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen Lebensmitteln, die im Saisonkalender stehen und von denen ich mir sicher bin, dass du sie nicht in ausreichendem Maße beziehungsweise nicht so oft konsumierst, wie man sie konsumieren könnte, wenn man sich streng an den Saisonkalender hält. Deshalb mein Appell an dich: Leg dir einen Saisonkalender zu und eat the fucking rainbow. Nimm dir das zu Herzen, denn du hast schon das meiste an Nährstoffen abgedeckt, wenn du dich an diesen Leitspruch eat the rainbow hältst. Dann kann gar nicht mehr so viel falsch gehen. Dann ist deine Ernährung fast automatisch ausgewogen. Sie ist saisonal, regional und geht natürlich dann auch mit einem kleineren ökologischen Fußabdruck einher. Wir kommen zum letzten und fünften Punkt dieses kleinen Veganuary Specials. Setz dich nicht unter Druck. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte oder der wichtigste Punkt unter diesen fünf. Hey, Ernährung soll nicht dogmatisch sein. Ernährung soll dir was geben und nicht was nehmen. Also auf ganz vielen Ebenen, natürlich auf der rein plakativen Ebene der Nährstoffe, aber vor allem soll dich Ernährung auch nicht zunehmend stressen. Und da kann ich vielleicht einen kleinen Twist hin zu meiner eigenen Ernährungsweise machen, nämlich der überwiegend vegetarischen Ernährung und der Begründung, warum ich nicht gänzlich vegan bin und mich ernähre. Und es ist leider nach wie vor bei einem Menschen, der so viel unterwegs ist und so viel auf Achse ist und einfach ab und zu nicht zu Hause essen kann, beziehungsweise für seine eigene Ernährung in vollem Umfang zuständig ist, einfach noch zu schwer und zu kompliziert. Und das ist der Grund, warum ich mich im zwischen den beiden Fronten der veganen Bewegung und der veganen Ernährungsweise und meinem obersten Steckenpferd, nämlich einer gesunden Ernährung, in der ich mich bewege und in der es auch, kann ich auch ganz offen sprechen, nicht so einfach ist zu manövrieren, weil ich eigentlich rein aus ethischen Gesichtspunkten sagen müsste, hey Leute, also auch für mich, wo ich jetzt wirklich 5 Jahre in der Ernährungsbranche tätig bin, wo ich wirklich gut informiert bin, wo ich an einer Hochschule doziere und auch ganz viel für eine pflanzenbasierte Ernährungsweise eintrete und ein vegan-vegetarisches Food-Startup habe. Im Grunde müssten wir alles veganisieren. Also wenn man moderne Landwirtschaft sieht, wenn man, und modern ist in dem Fall nicht, leider nicht positiv gemeint, sondern moderne Landwirtschaft in Form von, die Betriebe haben die Tendenz dazu, immer größer zu werden und leider den Tieren nicht mehr Platz und nicht mehr Zeit zu geben, um sich zu entfalten, sondern im Sinne von auf Effizienz getrimmte Landwirtschaft, dann kann man eigentlich nicht sagen, das ist mir alles egal und I don't care und ja, ich bin mir selbst der Nächste oder die Nächste. Nee, dann muss man aufgeklärt durch das Thema Ernährung gehen und dann müsste man eigentlich auch sagen, hey, mir ist es wichtig, dass zum einen, und das sind die zwei Aspekte der Ethik in diesem Fall, dass zum einen die Tiere ein gutes Leben haben und dass auf der anderen Seite wir unseren ökologischen Fußabdruck mittels unserer Ernährung massiv verringern, weil tatsächlich ist es so, dass nicht ja, der Transport bzw. unsere Mobilität der absolute Treiber unseres Treibhausgas, unsere Treibhausgasbilanz ist, also unsere persönlichen Treibhausgasbilanz, sondern es ist die Ernährung. Also es ist das, was auf deinem Teller landet, ist viel entscheidender als das, was für ein Auto du fährst oder wie du von A nach B kommst oder wie oft du in den Urlaub fliegst. Über die Dauer gesehen ist das, was auf deinem Teller landet, entscheidend für deinen ökologischen Fußabdruck. Und dann müsste man mit dieser Erkenntnis eigentlich sagen, hey, mir ist es wichtig, dass das überwiegend pflanzenbasiert ist, weil ja, erwiesenermaßen ist es einfach so, die vegane Ernährungsweise ist die, die dem Klima am zuträglichsten ist, beziehungsweise den Klimawandel am ehesten verlangsamen kann. Und dann ist es einfach so, dass wir sagen müssen, hey, wir müssen eigentlich alle, wie wir sind, der Vegetarier müsste sich vegane ernähren, der Omnivore müsste sowieso sagen, hey, okay, ich versuche mal auf jeden Fall weniger Fleisch und weniger Fisch zu essen, vielleicht gar kein Fleisch und Fisch. Und dann mache ich mir darüber Gedanken, ob es vielleicht noch weiter in die Richtung vegan gehen kann. Und mit dieser Erkenntnis müssten wir eigentlich alle sagen, okay, let's fucking go. Jetzt habe ich dir aber auch gesagt, hey, setz dich nicht unter Druck und das ist auch alles fein. Solange du aufmerksam und achtsam mit deiner Ernährung umgehst, bin ich Supporter von dir und bin ich Supporter von deiner Ernährungsweise, egal wie du dich ernährst. Ich bitte dich jedoch darum, und das ist vielleicht mein Appell auch ja, zum Jahresende, dich mit deiner Ernährung auseinanderzusetzen. Und das gilt in drei Facetten. Und mit diesem Take wollte ich qua Protokoll auch diese Folge beenden, mit diesem Take für drei Aspekte deiner Ernährung, die du vielleicht 2025 eher in Betracht ziehen könntest. Punkt Nummer eins, und ich fange direkt mit dem für mich wichtigsten Punkt an, ist das Thema Gesundheit. Gesundheitliche Aspekte deiner Ernährung. Logischerweise, ich habe dir jetzt schon gesagt, hey, achte so auf die Basics. Was eine gesunde Ernährung ist, darüber könnte man jetzt eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Da gibt es auch schon ganz, ganz viele Podcast-Folgen des Aus dem FF-Podcast dazu. Aber hey, hinterfrag dich doch mal selbst, was könntest du im nächsten Jahr vielleicht machen, um deine Ernährung gesünder zu gestalten? Das hat viel mit der Art und Weise zu tun, wie du isst. Das hat natürlich in erster Linie was damit zu tun, was auf deinem Teller landet. Und wenn es oftmals Junkfood ist oder wenn es oftmals einfach tierisches Fett ist in Form von, ja, von fettem Fleisch, von fetter Wurst, von fettem Käse, dann hast du doch schon mal die erste Stellschraube, an der du drehen könntest. Und dann muss es nicht perfekt sein, dann muss es einfach ein Stück besser sein als 2024. Und das wäre so der erste Appell im Hinblick auf deine Gesundheit. Also der gesundheitliche Aspekt als der allererste, den du ins Visier nehmen könntest. Der zweite ist der ethische Aspekt. Morgen ist Silvester und wir alle hören es, vielleicht machen das auch einige von euch. Wenn du es tust, dann bitte ich dich darum, das vielleicht nochmal zu überdenken. Aber wir zünden Feuerwerk, wir läuten das neue Jahr mit Krawall und Kabuff ein. Tiere ängstigt das in enormem Maße. Tiere verstört es in enormem Maße so sehr, dass einige von ihnen in Todesangst geraten oder tatsächlich auch in der Silvesternacht sterben. Das ist keine Übertreibung, es ist de facto so. Und du als aufgeklärte Zuhörerin oder Zuhörer des Aus dem FF-Podcast könntest dich nach Silvester natürlich auch im Hinblick auf das, was auf deinem Teller landet, fragen, kann ich das, was dort landet, auch ethisch vertreten? Also stehe ich hinter dem Thema Schlachtung? Stehe ich hinter dem Thema Fischerei? Stehe ich hinter dem Thema Milchprodukte? Also wie werden Milchprodukte produziert? Kann ich es ethisch in meinem Wertekompass vertreten, dass der Kuh, das Kalb weggenommen wird und sie schwanger gehalten wird über eine ganz lange Zeit, damit sie eben weiter und weiter und weiter Milch gibt? Und das soll tatsächlich nicht, das verstehe mich da nicht falsch, das soll kein Angriff sein, das soll einfach nur eine neutral gemeinte Frage sein, weil auch ich beantworte ja diese Frage für mich mit Ja und der Klammer dahinter, aber ich versuche es so gut es geht zu reduzieren bzw. hinterfrage jede Konsumentscheidung meinerseits und auch in diesem Hinblick darf es für dich der Anstoß sein, im neuen Jahr über die ethische Seite deiner Ernährung nachzudenken. Und last but not least, und ich finde Ein weiteres Megathema neben dem Thema Gesundheit und auch Ethik, natürlich das Thema Klima. Hatte ich schon angesprochen, es ist de facto einfach so, pflanzenbasierte Ernährung schont unser Klima, regionale Ernährung schont unser Klima, saisonale Ernährung schont unser Klima. Das ist die oberste Prämisse in unserem Bereich des Caterings, im Bereich der Kochkurse, im Bereich meiner eigenen Ernährung. Und vielleicht schaffst du es ja im kommenden Jahr 2025, dich pflanzenbasierter, dich saisonaler und regionaler zu ernähren, zumindest in die Richtung zu gehen. Hey, es ist doch völlig in Ordnung, wenn du gesagt hast, hey, at least I tried. Also ich habe es wenigstens versucht. Aber weiter so zu machen, im Bewusstsein, dass es vielleicht nicht der optimale Weg ist für deine Gesundheit, für ja, den ethisch-moralischen Aspekt oder auch den Umweltaspekt, also im Hinblick auf das Tierwohl oder die Umwelt, ist doch auch keine Option. Und in diesem Sinne möchte ich dich zum Handeln auffordern, beziehungsweise vielleicht einen kleinen Anstoß geben, 2025 nur ein kleines Stück im Kaizen-Prinzip besser zu sein als im vergangenen Jahr. Und mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge schließen. Ich mag am Ende des Jahres dir von Herzen für deinen Support 2024 danken. Das Jahr 2024 war für das Fit und Fröhlich ein unfassbar schönes, anstrengendes, aber in Summe ein sehr, sehr erfolgreiches. Und ich kann es eigentlich jetzt schon kaum erwarten, im Jahr 2025 daran zu arbeiten, dass dieses Jahr auch da in dem Bereich für uns noch ein kleines Stückchen besser, noch ein kleines Stückchen toller, ereignisreicher so und einfach in Summe spannender wird und wir noch mehr Menschen mitnehmen können. Du bist als Podcast-Hörerin Teil des Ganzen. Auch im neuen Jahr geht es natürlich mit diesem Podcast weiter, mit coolen Gästen, mit mir, wie heute in einer etwas längeren Solo-Folge. Es folgt auch noch die ein oder andere kleine Episode zur Geschichte des Fit und Fröhlich. Jetzt wünsche ich dir einen extrem coolen, gesunden, erfolgreichen Start ins neue Jahr. Feier schön, trink nicht zu viel. Vielleicht machst du ja auch einen Silvesterlauf mit, wie ich morgen. Gucken wir mal, was das wird. Ich bin heute so eine kleine Runde gelaufen, um mal zu testen, wie so die Beine sind. Ich kann dir sagen, sie sind ordentlich. Ich bin mal gespannt, was dabei morgen rumkommt. Und dann, ja, hey, halt die Ohren steif. Bleib gesund und munter, fit und fröhlich. Liebste Grüße und das Beste für dein Jahr 2025. Dein Tim. Got it on your block with that thing, about to let it go.